Also hallo, ich begrüße euch zum Chaos-Seminar, dieses Mal mit TROF and Friends. TROF ist ein Textsatzsystem, das ich euch heute vorstellen möchte. Es ist schon ein bisschen älter, aber auch wenn ihr jetzt vielleicht noch nichts davon gehört habt, es ist doch es ist eine Software, die eingesetzt wird, auch im professionellen Bereich. Und als Beispiel habe ich jetzt hier mal ein paar Bücher dabei. Ein Buch über TROF selber. Das ist mit TROF gemacht worden natürlich. Hier das Dragon Book, vielleicht kennt das jemand, über Compiler Design, auch mit TROF gesetzt. Unix Programming Environment, habe ich das letzte Mal schon vorgestellt, natürlich mit TROF gemacht. Das ist von der Autoren von Unix, die auch TROF selber entwickelt haben. Die sind alle aus der 80er. Aber jetzt hier aus den 90er. Auch ja, TROF ist eigentlich ziemlich alt und trotzdem wird in den 90ern ein Buch damit gesetzt. Andrew Tannenbaum, Computer Networks von 96, mit TROF gesetzt. Und hier von 99, The Practice of Programming, lohnt sich übrigens. Alle die Bücher lohnen sich mal zum Lesen. Wer sie nicht kennt, guckt da rein. Von Kernighan und Pike, also wieder die gleiche, die auch das geschrieben haben. Ja, hier vielleicht mal noch eine Zeile, wie Tannenbaum schreibt im Vorwort. The book was typeset in Times Roman using TROF, which, after all these years, is still the only way to go. Schreibt er 96. Also, ja, es ist vielleicht ein bisschen angestaubt, aber es ist auf jeden Fall nichts, was heutzutage nicht mehr relevant wäre. Wie sieht mein Vortrag aus? Grob, so wie das letzte Mal, als erstes hier ein bisschen sowas zur Geschichte, zum Hintergrund, damit man versteht, wieso das so ist. Dann fange ich eher ein bisschen theoretisch an und werde dann praktischer. Aber es wird wieder wie beim letzten Mal sein, dass ich Folien und Beispiele parallel mache. Also immer mal wieder zeige ich dann was ich auf die Folien davor vorgestellt habe. Ja, wenn ihr Fragen habt, sagt es. Und wenn ihr irgendwas zeigt haben möchtet, dann sagt Bescheid, dann kann ich das direkt zeigen. Als Ziel natürlich wieder, wenn ihr einen Ausgang habt, in den nächsten Tagen, probiert mal TROF, guckt mal, wie das funktioniert. Das wäre klasse, wenn ihr das macht. Also das ist mein Ziel von dem Vortrag. Wie sieht's mit meiner Geschichte und TROF aus? Ich meine, wenn man so mal eine Manpage schreibt, das ist TROF oder in dem Fall NROF, das man da verwendet, so ist der erste Kontakt. Wahrscheinlich ist auch das, was ihr mit TROF gemacht habt, Manpages, falls ihr überhaupt schon mal damit zum Kontakt gehabt habt. Und ich habe dann auch irgendwann halt mal zum Ausprobieren mal ein Dokument gemacht, aber halt nichts Atemberaubendes. Vor einem Jahr ungefähr habe ich mit meiner Diplomarbeit angefangen und da habe ich mir überlegt, wie mache ich meine Diagramme, die ich da drin habe. Und ja, als erstes denkt man, ja, nehmen wir halt Dia oder so, um die zum Zeichnen. Aber naja, das ist halt, ja, dann fummelt man da ewig rum, bis man das auf der Pixel genau dran hat und so. Und wegen dem habe ich da PIC verwendet. PIC ist einer von den Freunden von TROF. Und mit dem habe ich meine Diagramme generiert, aber meine Diplomarbeit dann in LaTeX geschrieben. Also ich habe das einfach als EPS dann einbunden. So hat das eigentlich angefangen, dass ich mich näher damit beschäftigt habe. Und jetzt erst vor 2 Monaten eigentlich bin ich dann richtig eingestiegen, habe mir mal Bücher besorgt, habe geguckt, wie das so wirklich funktioniert. Und wegen dem, ich bin jetzt da jetzt so der Profi, ich bin vielleicht zukünftig mal da der Profi drin, aber ja, ich hoffe mal, ich kann Ihre Frage genau beantworten. Ja, man kann natürlich in LaTeX selber auch Bilder generieren. PIC ist halt cooler. zum geschichtlichen Hintergrund, das ist einfach, ja, wen es genau interessiert, da muss ich in meinem letzten Vortrag gucken, weil da mache ich das über 20 Minuten oder so. Hier bloß nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wir befinden uns Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Computer sind Schränke und ein Terminal, also wie bedient man den Computer? Über Terminal. Und ein Terminal ist eine Tastatur und ein Zeilendrucker. Also kein Laserdrucker oder so, sondern ein Drucker, der Zeile für Zeile schreibt. Das ist das Interface für den Benutzer. Bildschirme oder sowas gibt es da nicht. Die kommen erst, glaube Mitte der 80er oder so. So lange gibt es es nicht, sondern man tippt es ein und jede Ausgabe kommt über den Drucker raus. Ja, deshalb Screen Orientation gibt es nicht. Wegen dem ist ja auch kein What You See is What You Get Programm, weil das war da einfach gar nicht möglich. Und hier unter Size Limits und Software. TROF, als das entwickelt worden ist, war das quasi das größtmögliche Programm, das von der PDP-11 noch verwaltet werden können hat. Das kann ich jetzt leider nicht sagen, wie groß das war. Ich habe das nur gelesen, dass das quasi schon am Limit war. Und ihr werdet es nachher hören, TROF übernimmt bloß einen Teil von der ganzen Verarbeitung. Und alles, was nicht ganz so zum Kern gehört, ist irgendwie ausgelagert in Extra-Programme, die kombiniert werden. Bei LaTeX ist das ein bisschen, bei Tech ist das ein bisschen anders. Da ist mehr im Kern drin. Also der mathematische Modus gehört zum Kern von Tech. Und das wäre da quasi nicht möglich gewesen, weil TROF war schon am Limit. Also man hätte nicht auch noch einen mathematischen Modus in TROF reinpacken können. Ja, Unix auf der PDP-11.
Also nicht jetzt, die alten Betriebssysteme von der PDP, sondern...
Nee, es geht immer um Unix. Am Anfang Unix in Assembler auf der PDP und nachher Unix in C auf der PDP. Und genauso TROF am Anfang in Assembler und später dann in C. Ganz kurz eine Folie zum Hintergrund von Typesetting. Was ist Ziel an dem Ganzen, von dem Ganzen? Es geht darum, man will irgendwie eine schöne Darstellung von seinem Text haben. Und mal ganz vereinfacht könnte man sagen, man möchte seinen Text rechts- und linksbündig ausgerichtet haben, also Blocksatz. Mal ganz simpel. Und so fängt das auch an. Am Anfang wird von Hand gesetzt, das heißt, man hat irgendwie so eine Schiene und da setzt man seine Buchstaben an und dann hat man die Wörter und dann schiebt man die Wörter so nach außen, indem man überall immer Leerzeichen quasi einfügt zwischen die Wörter, bis das halt so breit ist wie Zeile. Und so wird es dann gedruckt. Also ganz am Anfang, bevor es mit Computer anfängt.
Also Gutenberg.
Gutenberg, ja genau. Da wird dann einfach halt die Buchstaben nacheinander, das sind so Blade-Dinger, und dazwischen halt immer mit Spaces quasi aufgefüllt. Ein bisschen komfortabler wird es dann mit dem Linotype. Zweite Zeile, das nennt man Hot Metal Typesetting. Da wird mit der Maschine, die Linotype heißt, wird die ganze Buchstabe gesetzt. Und der Vorteil an dem ist, das kann automatisch zwischen alle Wörter gleich große Abstände reinmachen. Also man muss nicht das von Hand machen, sondern man setzt einfach Wörter und dann macht die Maschine automatisch die Abstände alle gleich. Und das erleichtert das natürlich ziemlich. Das Linotype, wer hat schon mal gehört? Niemand. Ich habe das früher auch nicht kennt. Ja, es ist auch eine Firma, die Schrift anbietet jetzt. Da gibt es auf archive.org gibt's freie Videos, wo erklärt wird, wie das funktioniert. Ich glaube, zweimal eine Viertelstunde erklärt einfach die Maschine. Guckt euch das an, das ist so super spannend. Auch die Wikipedia-Seite zu Linotype. Das ist super. Das ist einfach klasse, wie das mechanisch funktioniert. Alles vollkommen mechanisch. Und dann wird mit flüssigem Blei wieder die Dinger da gossen und so. Das ist super. Ja, und dann danach kommen wir zu den Computer. Und das ist dann das, wo TROF reinpasst. Als erstes mit Zeilendrucker. Das heißt, Zeilendrucker sind... Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so von der Schreibmaschine, da gibt es so welche, die haben so eine Kugel und überall außer an der Kugel sind die einzelnen Buchstaben und die hauen dann da. Na. Wie bitte? Ne, Kugelkopf, Schreibmaschine. Und dann gibt es nur die, wo quasi wie so ein Stern sind, die nennen sich im Englischen Daisy Wheel Printers. So fängt es an, die können eben nur eine feste Anzahl von Zeichen drucken und auch bloß auf bestimmte Zeilen. Also die können immer bloß eine Zeile weiterschieben. Und später dann Phototypesetters, das sind Laserdrucker, die können quasi an einer beliebigen Stelle auf dem Blatt einen Punktnamen haben. Das ist davor nicht möglich gewesen. Davor hat man halt eben nur Buchstaben drucken können und Zahlen und so. Und später kann man beliebige Striche, Punkte und alles machen. Ja, wie hat es mit TROF angefangen? Anfang der 60er, MIT, fängt es an mit Runoff. Das CTSS heißt Compatible Timesharing System. Das ist so ganz der Anfang von den Timesharing Systems. Und Runoff kann man umschreiben mit Write Justifying Typeout Program. Also eben das, was ich vorher gesagt habe, wir möchten unseren Text links- und rechtsbündig im Blocksatz haben. So fängt es an. Das Runoff ist ziemlich verbreitet gewesen dann und ist unter anderem auch auf Multics portiert worden. Und so ist dann quasi der Weg in Bell Labs, die ja auch bei Multics mitgemacht haben, ist es dann auch in Unix geflossen. Und zwar in der ersten Form als ROF von Doug McIlroy geschrieben, das einfach ein Runoff für Unix ist. Und ja, hier Anfang der 70er Jahre haben sie das täglich benutzt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den letzten Vortrag, ich habe gesagt, die PDPL für die Entwicklung von Unix ist finanziert worden, indem man die Bell Labs versprochen hat, dass man Textsatzsystem schreibt. Das ist eben genau das ROF, das geschrieben worden ist. Und da war eben der Bedarf da in den Bell Labs für so ein System. Wegen dem ist es dann auch voll eingesetzt worden. Ja, genau, und interne Dokumente, technische Dokumentation, alles das ist da gesetzt worden. Und Patentanträge oder sowas war wohl auch ganz groß dabei. Dann geht's weiter mit NROF für NewROF. Das ist von Joe Asana geschrieben worden. Am Anfang in Assembler für, ich weiß nicht, ob das dann auf der PDP, muss auf der PDP-11 gewesen sein. Ja, in Assembler, später dann in C. Und die große Stärke im Vergleich zu dem ROF war, dass NROF jetzt programmierbar ist über Makros. Das ist ganz entscheidend. Aber es ist immer noch für Zeilendrucker. Und als Bell Labs dann einen Phototypesetter gekriegt hat, also einen Laserdrucker, dann hat Osana eben sein System erweitert um alles das, was man dann plötzlich machen konnte. Nämlich verschiedene Schriften, verschiedene Schriftgrößen, beliebige Striche und sowas. Und das ist dann alles TROF. TROF ist also NROF plus noch mehr. Es ist aber so, dass NROF nicht vollkommen ersetzt worden ist, sondern es existieren beide Programme, TROF und NROF. TROF mit Ausgabe für Laserdrucker und NROF mit Ausgabe für Zeilendrucker. Oder wenn man das in der heutigen Zeit sieht, dann macht NROF Ausgabe für Terminal, wo man eben halt nur Zeichen darstellen kann, und TROF macht PostScript. So sieht es heutzutage eigentlich aus. Und es existiert auch beide Programme separat, aus dem Grund, dass wenn man nur NROF will, dann muss man nicht den ganzen Overhead von TROF mit im Programm haben. Also obwohl ein großer Teil vom Code der gleiche ist, die wird halt meistens aus gleichen Teilen vom Quellcode kompiliert, aber es sind zwei Executables, die separat sind, eben damit NROF schneller startet, schneller arbeitet. Die Folie...
Das Main-Programm ist angepasster NROF?
Das Main-Programm ist NROF. Also das Main-Programm nicht, aber das, was dargestellt wird, ist NROF. Das Main-Programm, das führt nur NROF aus.
Das ruft NROF auf?
Ja. Und zwar war dann Man-Pages on the fly gerendert.
Ich aus. Dachte, das sei Man mit iBoard, aber...
Wie es halt so ist, es gibt alles. Man ist ursprünglich ein Skript, ein Shell-Skript, das einfach nur die Pfade und so anpasst und dann NROF aufruft. Aber wenn man Man heutzutage anguckt, dann hat das wahrscheinlich 600 Kilobyte oder keine Ahnung. Also da ist halt vielleicht schon alles integriert.
Ja.
Das Also du hast gestern anguckt und es macht eben immer nur die Pipe in NROF rein. Und du hast mit minus D aufgerufen. Auf was haben wir System? Arch Linux. Arch Linux, okay. Also wird, ich weiß jetzt nicht, ob du geguckt hast, ob es ein Shell-Skript ist oder Executable. Wird wahrscheinlich binär sein, schätze ich mal. Aber ja, also mit wenn man main-d aufruft, dann sieht man, über was main macht. Ja, das, was ich hier drauf habe, die obere Begriffe, ich will es eigentlich gar nicht groß erklären, es geht mir bloß darum, es gibt alle möglichen verschiedenen Namen für verschiedene Dinge. Und wenn man heutzutage Word Processing hört, dann denkt man an what you see is what you get, also irgendwie ein OpenOffice Writer oder sowas. Aber in den alten Büchern wird das auch manchmal für das verwendet, was man mit NROF macht. Also ich habe mir das nicht irgendwie definiert, sondern das meiste ergibt sich einfach aus dem Zusammenhang. Hier unter NROF, ja, DITROF, was ist DITROF? Das ist, Osanna ist Ende der 70er Jahre gestorben und dann hat Kernighan das TROF übernommen und er hat das umbaut, damit das Device-Independent wird. Also bisher, also früher hat TROF nur speziell für den Laserdrucker, der in den Bell Labs war, das Ausgabeformat produziert und DITROF war dann quasi die Version, die Device-Independent-Format erstellt hat, so wie das bei Tech DVI ist und das wird dann übersetzt eben in PostScript oder so. Das, was man heutzutage TROF nennt, das ist DITROF. Also, ja, und das alte TROF ist schon OTROF. Also, da kann man manchmal, wenn man da so Bücher liest, ist das ein bisschen verwirrend. Ja, und GROF, bloß hier mal so erwähnt, das ist eben das TROF von GNU. Zu Tech. Eigentlich man hat beide Programme ungefähr das Gleiche, aber als Unterschied sieht man hier ziemlich schön, was ist die Metapher, die dahinter steckt. Und bei TROF ist eben das, was aus der Vergangenheit kommt, also die Leute, die von Hand ihr Zeug setzen. Und die Einheit, die verarbeitet wird, ist immer eine Zeile. Bei Tech ist das Ganze, ist das ein modernerer Ansatz. Es kommt auch ungefähr aus der gleichen Zeit, hat sich beides unabhängig entwickelt. Aber Knut hat da halt irgendwie frischer angefangen und er sagt, eine Seite ist einfach mal eine weiße Fläche und da ist Text drauf und der Text hat irgendeinen Grauwert und was man möchte, ist, dass das Grau auf der Seite möglichst gleichmäßig verteilt ist. Und deshalb nimmt er auch einen Absatz als Einheit und ja, wenn man es heutzutage sieht, dann ist Knut auf jeden Fall fortschrittlicher. Also das ist das, wie man heute eigentlich denkt. TROF kommt eher ein bisschen aus der Vergangenheit. Und das sieht man dann auch zum Beispiel an so Sachen wie Schusterjunge und Hurenkinder. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das ist letzte Zeile von einem Absatz ganz oben auf der neuen Seite oder die erste Zeile von einem Absatz ganz unten auf der letzten Seite. Das wird bei Tech wesentlich effektiver verhindert. Da ist TROF, es geht auch, aber halt nicht so komfortabel. Also Hanging Characters, das heißt, wenn das mit einem großen V anfängt, dann schiebt man das ein bisschen über Zeile raus oder einen Bindestrich ganz am Ende. Also wenn euch das nicht sagt, ist das schlimm, das ist einfach Typografiezeug. Wen es aber interessiert, das ist hochspannend. Ja, Tech ist genial. Also TROF ist, es geht nicht darum zu sagen, dass TROF besser wäre wie Tech, weil ich glaube nicht, dass es das ist. Aber TROF ist weitaus simpler und deshalb ist es interessant, sich mit TROF zu beschäftigen. Wenn ich TROF sage, meine ich meistens NROF und TROF. Also halt und das Ganze, was mir so dazugehört. Also es gibt halt keinen Oberbegriff, wegen dem sage ich halt TROF für alles. Und so ist es auch üblich. Ja, nun zu NROF. Jetzt mal ohne TROF. Ich fange bewusst mit NROF an, weil das einfacher ist. Also da gibt es eben manche Sachen nicht. Was reinkommt, sind Wörter auf irgendwelche Zeilen und was rausgeht, sind Zeilen auf Seite. Also die Einheit Seite, das gibt es davor gar nicht und danach wird eben auf Seite irgendwas gesetzt und genauso Wörter, was auf Zeile anpasst. Und dazu macht Endorf zwei Dinge. Einmal, es füllt Zeile. Das heißt, es packt so lange Wörter in die gleiche Zeile rein, solange welche im Eingabestrom sind. Egal auf welcher Zeile die im Eingabestrom sind. Sie werden einfach einmal hinterhin packt, bis mal euer Wort nicht mehr passt. Bis die Zeile quasi voll ist. Und das Wort wird dann versucht zum Trenner irgendwo. Und der Rest geht dann halt in die nächste Zeile. Das ist das Erste, was Endorf macht. Und das Zweite, das Adjusting, ist, jetzt hat es da die Worte auf der Zeile und hinter ist vielleicht was drin, aber dann ist hinter noch ein kleines bisschen frei auf der Zeile. Und wir möchten ja rechtsbündig sein. Das heißt, Endorf fängt an, die Worte dann auf der Zeile mit Leerräumen eben auseinander zum Schieben, dass man bündig wird. Ist das klar? Kommt auch gleich nochmal als Beispiel. Und bei der Eingabe muss man zwei Dinge unterscheiden. Einmal Kommandozeiler. Das ist alles, was mit Punkt oder mit einer Single Quote anfängt. Und alles, was keine Kommandozeile ist, ist eine Inputzeile, also Text, der formatiert werden soll. Zusätzlich gibt es eine Escape-Sequenzer. Alles, was mit Backslash anfängt, hat irgendeine besondere Bedeutung. Das kann in beide Arten von Zeilen vorkommen. Also ein Beispiel jetzt, ein Leerzeichen, das an dem nicht trennt werden darf, das nicht unterbrochen werden darf oder so. Unpaddable Space nennt man das auch. Also ein Leerzeichen, das nicht breiter werden darf, wo kein Leerraum oder so eingefügt werden soll. Für sowas braucht man dann eine Escape-Sequenz. Ja, das Unschöne an Endorf und dem ganzen Zeug ist, dass alle Kommandos nur zwei Zeichen lang sein darf. Ein oder zwei Zeichen. Das ist halt irgendwie in dem begründet, wie alles in Unix ist, möglichst knapp und so. Und sicher war es auch eine Ressourcensache. Zwei Zeichen sind halt schon sehr wenig. Und wenn man alle seine Variablen auf zwei Zeichen beschränken muss und gucken muss, dass es keine Kollisionen gibt mit irgendwelchen bestehenden Sachen und so. Also das ist wirklich unschön und das macht das Ganze auch kryptisch. Allerdings sind nicht nur Buchstaben und Unterstriche oder sowas erlaubt, sondern man kann quasi alles als Name verwenden. Also auch Sonderzeichen oder so. Kann auch der Name von der Variable sein. Und alles, jedes Kommando, das Endorf nicht kennt, ignoriert es einfach. Das ist ein bisschen unschön, wenn es um Fehlermeldungen geht, weil es kommt halt keine Fehlermeldung, sondern es wird einfach ignoriert. Wegen dem Endorf beschwert sich nie. Also es macht nie eine Ausgabe, außer halt das, was rauskommen soll. Es kommen halt keine Fehlermeldungen. Ja, das Schöne daran ist aber, man kann der gleiche Input in Endorf und in Terof füttern. Und das, was Terof kann, Endorf aber nicht, wird von Endorf halt ignoriert. Also wenn man da sagt, ich hätte gern die Schriftart Kurier oder so, oder Schriftart Times, dann macht Terof das, aber Endorf sagt halt, ja, könnt ihr nicht, gut, macht's weiter. Weil Endorf kann ja auch nichts damit anfangen, er hat bloß eine Schriftart. Also sowas wird dann einfach ignoriert. Und bei dem kann man mit dem gleichen Input formatierte PostScript-Dokumente mit verschiedenen Schriften und Schriftgrößen und sowas machen und gleichzeitig auch ein Textdokument, ein formatiertes Textdokument. Und das ist was, das kann Tech zum Beispiel nicht. Tech kann halt nur so PostScript-Zeug rausbringen, aber halt kein Textdokument, zumindest jetzt standardmäßig. Ja, auf dem Umweg geht's natürlich immer. Aber Endorf macht's halt eben ganz direkt. Ja, dann zeige ich mal hier ein bisschen was. Und zwar, ich habe hier mal einfach einen Text. Es ist eigentlich ganz egal, was das ist. Einfach hier mal so was von Mark Twain. Der sieht so aus. Und jetzt möchte man hier natürlich irgendwie den rechtsbündig haben. Und wir möchten hier in der Zeile sieht man sehr schön, das möchte man eigentlich jetzt, sondern wir können ja hier irgendwie einen Teil rüberschieben und trennen und so. Und was man jetzt mal macht, wir rufe das einfach so direkt auf und schiebe die Datei einfach bei N drauf rein. Na, vielleicht sollte ich mal noch. Und jetzt sehen wir hier schon, wir haben das Ganze rechtsbündig und es wird auch automatisch trennt, wie hier. Ah, ne, hier nicht. Ah, das ist schlecht. In dem Text ist der Bindestrich so dargestellt. Also ist das hier, funktioniert das nicht. Hätte mir was Besseres überlegen, das ist ein besserer Text. Aber hier haben wir eine Trennung, die automatisch passiert ist. Und was man aussieht, ja, das rechtsbündig, wie passiert das? Wir nehmen mal hier den Absatz. Er erfüllt das hier mit Worte und dann stellt er fest, ja, er hat die Zeile aber erst bis hierher voll. Der Mauszeiger ist sichtbar, gell? Und jetzt fängt er an, Leerzeichen einzufügen. Und zwar kann Endrof, kann ja immer, bloß, bei dem ist ein Zeichen immer gleich breit. Auf dem Terminal ist jedes Zeichen gleich breit. Wegen dem fängt er einfach mal an, er fügt von rechts nach links Leerzeichen ein. Er macht hier aus einem, macht er zwei, hier macht er auch zwei draus, hier macht er auch zwei draus, hier auch, hier auch, hier auch. Und dann stellt er fest, meine Zeile ist voll. Okay, haben wir es rechtsbündig. Jetzt in nächster Zeile macht das nicht wieder von rechts, sondern diesmal macht das von links. Hier zwei, zwei und dann merkt er seine Zeile ist voll. Er macht es deshalb abwechselnd, damit es nicht vorkommt, dass, das nennt man Rivers im Englischen, dass hier viele Leerzeichen untereinander sind, wo es dann hier irgendwie so durchfließt. Das soll verhindert werden. Wegen dem fängt er einmal von rechts an, einmal von links, hier wieder von rechts. Die Zeile ist perfekt voll, da macht er gar nichts. Und hier das Ende vom Absatz. Er macht hier, er macht, ja, das ist schlecht hier, gell? Hier, also was er macht, der Unterschied zu hier, also hier sind es drei Stück, das schnalle ich ein bisschen unschön, aber er macht schon gern mal nach einem Punkt zwei, weil das im Amerikanischen ist das von früher irgendwie üblich, dass man nach einem Punkt zwei Leerzeichen macht, nach einem Punkt Fragezeichen, Ausrufezeichen, aber sonst nur eins, wegen dem sieht er das hier jetzt auch als schöner an, hier drei rein zu machen, wie einfach hier zwei und hier zwei. Genau. Hier Leerzeiler nimmt er automatisch als Absatz. Das ist, macht er so, damit eben genau das möglich ist, was wir hier gemacht haben, einfach ein alter, als ja, ein Text, ein formatierter Textdatei quasi. Dass man die direkt rechtsbündig formatieren kann. Ja, kommen wir gleich nachher nochmal dazu. Hier ist ja, und da brauche ich gar nicht mehr dazu sagen. Ich zeige euch das einfach. Und zwar, was ich euch zeige, ist das hier. Vielleicht haben das da draußen hängen sehen. Das ist die Einladung zu dem Vortrag. Das ist natürlich auch mit Terov gemacht. Ja, und das sieht schon mal gar nicht ganz schlecht aus. Also wenn man jetzt so an Manpages denkt, da ist das halt kein Vergleich dazu. Und
kurze, ja? Zwischenfrage ins Publikum stelle. Wer hat das Plakat gesehen und ist deswegen hier? Ja.
Eins. Okay. Ja, es war dieses Mal ein bisschen schwierig, die gut zum Positionieren, weil irgendwie alles voll war. Und dann habe ich gedacht, ah, heute Morgen könnte ich es doch zumindest nur an die Pfeiler hängen, wo ja immer alles weggerissen wird. Aber dann hat es nicht mal zwei Stunden da überlebt. Also, ja. Ja, das sind Pfeiler, wo so Reste von Tesa noch dran klebt. Also das ist kein Kunstwerk, oder?
Ja, Pfeiler, die bemalt sind, sind
Kunstwerke. Nee, sind die leeren Pfeiler da draußen. Aber ja, wegen dem. Okay, ich zeige euch hier den Code dazu. Das Ganze am Ober, das habe ich mal auskommentiert, weil ich hier die Schriftart nicht drauf installiert habe. Das ist Palatino, die eben so heißt. Die habe ich da normalerweise einbunden, damit eben auf meinem Plakat nicht Times verwendet wird, sondern Palatino, wie hier. Ja, was sage ich dann? Ich setze mein Point Size, meine Schriftgröße auf 30, mein Zeilenabstand auf 32. Das ist üblich, dass man den immer 2 Punkte größer macht wie die Schriftgröße. Dann beginne ich ein Left Paragraph. Was ihr hier in Großbuchstaben seht, das ist aus meinem Makropaket. Kommt später im Vortrag noch. Es ist so, dass alles, was NROF und TROF verwendet, ein Name ist alles in Kleinbuchstaben, 1 oder 2 Kleinbuchstaben. Und der User kann quasi Großbuchstaben verwenden. Und jetzt ist halt so, dass die Makropakete auch Großbuchstaben verwendet, weil die von User geschrieben worden sind. Aber man sollte für alles, was man selber macht, immer Großbuchstaben verwenden und halt hier auch aus dem Makropaket. Der Left Paragraph macht halt ein bisschen mehr. Das ist ein Makro, das da dahinter steckt. Dann Chaos Seminar, wie man hier sieht. Auf eine große Schrift. Dann wieder ein Left Paragraph, damit eben umbrochen wird. Ich hätte hier auch einfach ein .br hinmachen können, das dann eben ein Break macht. Dann mache ich ein bisschen Vertical Space, also ich rutsche nach unten um 1 Inch und zentriere die nächste Zeile, die in der Schriftgröße 48 ist. Das hier ist jetzt TROF. Das hier ist quasi das gleiche übers Makropaket. Das PS macht quasi das gleiche, wenn in dem Nummernregister was drinsteht, da wird dann genau so ein Befehl aufgerufen. Und als Schrift mache ich Fett und Kursiv, TROF and Friends, hier. Dann wieder ein bisschen Space, wieder Schriftgröße ändern und so, dann kommt hier ein Text. Und jetzt sieht man hier der Vortrag und dann in Bold, Punkt B, die Zeile in Bold, also hier das Argument jetzt in Anführungsstrichler, wegen dem Leerzeichen. Und das wird einfach zusammengehängt, wie ihr es ja aus Tech auch kennt. So. Okay, was haben wir sonst noch hier unter? Einfach Text. Hier auch mal wieder ein Bindestrich. Hier jetzt ein EN-Dash, so breit wie ein N. Wie es im Deutschen ist, das üblich Leerzeichen, EN-Dash, Leerzeichen. Im Englischen macht man es ohne Leerzeichen mit einem EM-Dash. Für die sich da ein bisschen besser auskennen. Und hier jetzt das Ganze hier unter. Ich will das jetzt so in Schreibmaschine-Schrift. Die Schrift heißt CW für Constant Width. Und eben hier mit dem, mit dem F-Makro, das hier wieder mit der Klammer. Und ja, das ist ein bisschen schade, dass das hier immer so zusammengeschrieben ist. Also man muss irgendwie einen Blick dafür entwickeln, was gehört denn zum Wort und was gehört nicht zum Wort. Genau. Und hier unter nochmal 2 Zeiler. 2 Zeiler zentriert in der Schrift. Und NF heißt No Fill. Und das heißt, die Zeile war das jetzt nicht gefüllt. Das wird nicht hintereinander gehängt, sondern der Zeilenumbruch wird gleich übernommen. Ja, und dann kommt das hier raus. Ist jetzt 46 Zeiler Code. Hier ist auch nicht auch viel mehr an Textzeilen. Und in LaTeX wäre es wahrscheinlich wäre es da ein bisschen mehr, weil man noch Preamble und sowas braucht. Aber ja, ungefähr gleich. Ja, Makro-Packages. Na, da wollte ich, glaube ich, was dazu sagen. Naja. Okay, das Zitat ist aus dem Unix Programming Environment. Wieso brauchen wir Makro-Packages oder wieso will man die? Weil, naja, das TROF-Zeug, das sieht halt schon irgendwie ein bisschen hässlich aus. Also TROF ist ein bisschen so wie Assembler, halt alles ziemlich low-level und so und auch an vielen Stellen kryptisch und wegen dem möchte man halt nicht, wenn man Überschrift will, sagen, ich will jetzt einen Zeilenumbruch und jetzt will ich Schrift größer und jetzt will ich es zentriert und so, sondern ich will einfach sagen, hier kommt eine Überschrift. Wie man das aus HTML ja auch kennt oder dann natürlich aus LaTeX. Man sagt bloß noch, was für logische Einheit will man. Eben Überschrift oder ein Zitat oder was auch immer. Also Makro-Packages für logische Einheiten statt irgendwelche Formatierungsanweisungen. Im Grunde ist ein Makro-Package nichts anderes als ganz normaler Input. Bloß das halt eigentlich nur Makros definiert war. Aber grundsätzlich ist mal kein Unterschied dabei. Und wenn man hier sieht, wie so ein Makro-Package aufgerufen wird, hier mit der Zeile, mit minus M und S, das heißt, FAS sucht in dem Ordner, wo alle Makro-Packages liegen, nach dem Package, das S heißt. Also nur das S ist der Name vom Makro-Package. Und macht dann genau das hier. Es hängt einfach das vor der ganze andere Input. Die zwei Zeiler sind exakt gleich, wenn hier der Pfad stimmt. Genau. Und jetzt heißt das Makro-Package S für Standard, aber irgendwie sagt halt doch alle MS, weil man es halt immer so aufruft. Genau. Man wird im Normalfall genau ein Makro-Package einbinden, eben das, das man verwendet. Und hier die bekanntesten sind hier unter aufgeführt. MS, MM, das sind die, die aus den Bell Labs kommen. ME ist von Eric Allman, der SendMac geschrieben hat, weil ihm das E für Eric, das kommt von Berkeley. Und Man-Makros, natürlich das, was man verwendet, um Man-Pages zum Setzen. Also hast du bei deinem Aufruf auch gesehen, da steht dann irgendwas, Pipe nrof minus Man oder vielleicht auch Man-Doc. Und das ruft dann eben, das bindet dann das Man-Makro-Package ein. MS, das ist der Standard, ist vor allem entworfen für die internen Dokumente von denen. Und ich verwende das üblicherweise auch, unter anderem für die Slides. Da habe ich separate Slides-Makros, die mir über ein paar besondere Sachen machen, wie das PA, was ich vorher gezeigt habe, das ist aus dem Makro-Package. Und ich verwende MS und muss halt darauf achten, dass da keine Kollisionen auftreten, wenn ich mehrere Makro-Packages verwende. Main-Makros, wie das aussieht, was die anbietet, das könnt ihr selber angucken, wenn ihr einfach eine Main-Page anguckt. Also unter User, Share, Main, Main 1 und dann cat.1, das ist dann nrof-Code mit Main-Makros. Und Slides, das ist was, das ich habe es über Uriel gekriegt. Ein Typ, der so, ja, weiß nicht, wenn ihr den mal kennenlernt, das ist eine interessante Erfahrung. Und der hat es wohl von Sabe Mallender gekriegt. So arg viel daraus verwende ich nicht. Ich habe einfach SS verwendet für Start Slide und IT für Item, das macht mir die Bubbles danach. Und PA habe ich selber dazu geschrieben, das, was ich vorher gezeigt habe, dass mir eben so quasi PA für Part, das macht mir so eine neue Seite. Ja, das Ganze ist noch ziemlich suboptimal, aber das, ich war schon noch daran arbeiten.
Was ist mit diesem Uriel, was ist da speziell an dem?
Das ist eine Person, ja. Der aus der Plan9-Ecke kommt und dem gehört die Domain cat-v.org. Also er hat ein bisschen extreme Ansichten, was nicht schlecht ist, weil also das ist einer, der holt dann immer wieder so ein bisschen zurück zur Unix-Philosophie. Also ja, wegen dem, der arbeitet natürlich auch mit Terov und
der ist für dich das, was du für uns bist.
So ungefähr, ja. Mit dem Unterschied, dass er ist manchmal ein bisschen anstrengend und sagt in jedem dritten Satz Liquid Shit. Aber ihr müsst mal irgendwo im Chat oder auf der Mailingliste Kontakt mit ihm aufnehmen und mal anfangen mit ihm zum Argumentieren. Das ist, da erinnert er euch ihr ganzes Leben lang dran.
Woher kommt deine Seitennummerierung?
Welche Seitennummerierung?
Links in der Spalte.
Achso, das ist von GV, von Ghost View. Macht das automatisch. Also das ist mein, der Bildbetrachter. Der Postscript-Betrachter. Das liegt nicht an meine Dinger. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal genau in die Slides rein, in der Quellcode von den Slides. Hier fängt es an. .tl ist aus dem MS-Paket, steht für Title. AU für Author, Autor. Das ist meine Titelseite. Hier den LP, den brauche ich aus irgendeinem Grund. Und hier mit Start Slide fange ich jetzt eben meine erste Folie an, die Distalk heißt. Und dann habe ich hier Items. Na, vielleicht machen wir das hier mal anders. Dann kann ich ein bisschen einfacher scrollen. Ja, hier mal ein Beispiel. Da brauche ich das Nichts hier vorne, weil der Text mit einem Punkt anfängt. Und das ist jetzt eine ganz fiese Sache. Es fängt mit einem Punkt an, also sagt T-Dorf, Kommando. Dann, wie heißt das Kommando? Punkt, Punkt. Kenne ich gar nicht. Also Punkt, Punkt, Punkt. Ignorieren wir halt. Und keine Fehlermeldung und gar nichts. Und dann, wenn man Glück hat, fällt einem auf, da fehlt ja eine Zeile. Wenn man mal gesehen hat, dass da eine Zeile fehlt, dann ist schnell, weil dann guckt man einfach, was in der Zeile ist. Aber man muss halt aufpassen. Genauso wie das Single Quote, das Hochkomma, das ist auch für Kommandos, aber braucht man ziemlich selten, weil das nur für den No-Break-Mode ist. Da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt, was genau das ist. Wegen dem sieht man das eigentlich normalerweise nicht, wenn man so Anfänger ist. Und dann fängt man irgendwann mal eine Zeile mit einem Hochkomma an und weiß gar nicht, dass das was Spezielles ist. Also das ist dann ein bisschen fies.
Wie entwirfst du eigentlich deine Folie? Hast du vorher eine Vorstellung oder hörst du einfach drauf los und freust dich, wenn es so aussieht, dass man es lesen kann?
Wie meine Folien entwarf? Ich mache mir halt irgendwelche Aufschriebe, was ich erzählen will, was ich auf Folien haben will. Und dann fange ich halt an. Ich sage die Folie und dann schreibe ich was drauf. Und natürlich dann, also ich editiere und dann übersetze ich und dann gucke ich es mir an. Das ist quasi immer, wie heißt das bei Lisp, heißt das Rappel. Also Schreiber, Übersetzer, Angucker, Ergebnis angucken. Und so mache ich das halt. Und dann fällt mir sowas natürlich schon auf, weil ich quasi jede Folie direkt danach angucke. Aber wenn ich jetzt ein Textdokument schreibe, dann schreibe ich halt mal da eine halbe Seite oder Seite und dann gucke ich es mir mal an. Man kann keine Warnings einschalten, vielleicht bei Gerov oder so, weiß ich nicht, wie das ist. Man kann selber Fehlerausgabe machen, das zum Beispiel dann in Makros interessant ist. Also es gibt ein Kommando, da kannst du ja if davor machen und wenn die Bedingung, eben wenn kein Argument übergeben ist, dann schreibst du was raus. Das geht. Aber in den Makro-Packages ist es üblicherweise nicht drin. Und ob man jetzt global Warnings einschalten kann, könnt ihr mir höchstens bei Gerov vorstellen. Ja. Ja, hier halt immer so die Folie mit .ss fängt sie an. Und dann hier meine einzelnen Items. Oder dann hier mal ein Space, da rutscht die zwei Zeilen nach unten. Hier, hier oben, Slides, das ist der Titel.
Was passiert, wenn du mehr Text hast, als auf der Seite drauf passt?
Wie er das bei ganz normalen anderen Dokumenten macht, er bricht halt einfach auf nächster Seite um. Das ist bei Slides, ist das ein bisschen anders wie bei normalen Textdokumenten, da muss man halt selber dann drauf achten, dass es nicht zu viel wird. Aber das ist ja bei PowerPoint oder so auch anders. Also wenn es zu viel ist, dann geht es halt unten aus. Und hier geht es halt auf nächste Folie weiter. Die Slides, die sind ja vom Format her anders. Deshalb habe ich einfach mein Page Length auf kürzer gesetzt. Eben, ja. Hier mal ein Sonderzeichen. Das hier. Das ist ein Pfeil nach rechts. Das heißt quasi, wir nehmen das Sonderzeichen, das Minus, spitze Klammer nach rechts heißt. Und weil Name ja beliebige Zeichen sein darf, bei dem kann man das so geschickt machen. Oder Plus-Minus-Zeichen ist halt Plus-Minus. Hier, das ist mal interessant. in der Folie, da in der Zeile zeige, dass es so aussehen muss. Damit genau das rauskommt, muss ich natürlich die Backslashes hier irgendwie schützen, dass eben ein Backslash auf der Folie nachher ist. Und zwar muss ich sie einmal schützen, dass sie beim Durchlesen nicht ausgeführt wurde und ein zweites Mal, weil das Makro ja auch noch interpretiert wird. Also, da, ja, das ist dann ein bisschen tricky. Hier unten auch nochmal.
Ich kenne solche Dinger, wenn man dann versucht, irgendwie ein Programm zu schreiben, das ein Shell-Skript ausgibt und sowas schreibt, dann war ich am Ende der Welt. Dann probierst du es aus, oder dann ist es gar nicht.
Genau. Ja, kommt drauf an, was du für Implementierung hast. Mit Heirloom Terov, da kannst du UTF-8 verwenden. Bei Gerov wird es vermutlich auch funktionieren. Ja. Okay, dann würde ich sagen, mal wieder zurück. Ah ja. Ja, Terov quasi alle, die in der Schrift drin sind. Endrov halt nur das, was es drucken kann. Aber in Terov alles, was der Schrift bietet. Wenn das Euro-Symbol bietet, dann kann man das grundsätzlich verwenden. Allerdings muss das wahrscheinlich in Terov gemappt sein. Da bin ich dann überfragt. Aber man kann auf jeden Fall ziemlich viele verwenden. Keine Ahnung. Aus dem Buch, das beschäftigt sich eigentlich bloß mit Terov, Endrov und Zeug, kommt das Zitat. Die Makro-Packages, also MS zum Beispiel oder MAN, die sind ziemlich komplex. Und wenn man irgendwas anders haben will, also die empfehlen, schreibt lieber euer eigenes Makro-Package, wie das ein bestehendes abändert. Also ich habe mal ein bisschen reingeguckt, naja, Main-Makros gehen wahrscheinlich noch, aber wenn es dann halt wirklich alles von den größeren Makro-Packages wird, ist dann, ja, ist schon ziemlich kompliziert. Ja, jetzt eigentlich vielleicht zum, ich würde sagen, zum interessantesten Teil, weil das ist das der große Unterschied zwischen Tech und Terov, eben die Präprozessoren. Das heißt, Terov hat keine Möglichkeit, grundsätzlich mal bietet es keine Möglichkeit, um mathematische Formeln darzustellen. Was man mit Terov natürlich machen kann, ist beliebiges Zeug auf Seite zum Zeichnen. Also ich kann sagen, ja, ich mache jetzt mach hier so einen Strich nach unten und dann mache ich einen Strich nach oben und dann mache ich einen so und dann schreibe ich hier was drunter. Aber so will man das ja nicht, sondern man will einfach sagen, Wurzel. Und das ist bei Tech eingebaut und bei Terov halt nicht. Genauso für Tabellen, das kann man mit Terov schau machen, indem man seine Tab-Stops irgendwie geeignet setzt und dann da irgendwas nahe macht, aber man muss aufpassen, dass man keine Seite-Effekte hat und so. Deshalb einfach ein Präprozessor, der Tabelle abarbeitet. Und so ein Präprozessor generiert einfach Terov-Code. So ein Präprozessor, der generiert dann eben genau die Anweisungen, um eine Linie zu zeichnen. Aber man muss es nicht selber machen, sondern man sagt Wurzel und der Präprozessor sagt dann Linie von da nach da und von da nach da und von da nach da. Oder genauso bei der Tabelle, ich sage, ich will das so und so und der Präprozessor macht dann die entsprechende Terov-Kommandos.
Warum braucht man einen Präprozessor anstatt ein Makropaket?
Du willst das anders nachschreiben. Also du willst nachschreiben, SQRT und dann eine Zahl dahinter. Das wird mit Makropaketen sicher auch gehen, aber auf jeden Fall nicht so flexibel. Weil welche Möglichkeiten gibt es? Du kannst eine Wurzel haben und unter der Wurzel hast du vielleicht einen Bruchstrich und dann hast du nochmal eine Wurzel. Und das mit Makropaketen. Mit Makropaketen kannst du eigentlich auch bloß Terov-Programme hineinschreiben. Und das ist halt wie wenn da mit Assembler irgendwie sowas programmieren willst. Also Terov ist halt schon eher wie Assembler. Und was man will, ist eine Hochsprache, die dann übersetzt wird in Assembler. Ja, rekursiv. Verschachtel geht auf jeden Fall, rekursiv, weiß ich nicht. Vielleicht nicht, weil die Definition nicht abgeschlossen ist, bevor es aufgerufen wird. Das könnte sein, dass es das, dass dann kommt, Makro nicht definiert oder sowas. Also das könnte sein. Vermute ich mal. Ich würde mal sagen, es geht nicht. Aber muss man halt ausprobieren. Ja, was macht der Präprozessor? Alles, was ihm nichts ergeht, kopiert er einfach. Das ist mal das Wichtigste. Und nur wenn ein Startmarker kommt, dann fängt der an, Eingabe zum Verarbeiter und bis zum Endmarker. Und das dazwischen ersetzt er mit dem, was er neu generiert. Also es steht da irgendwie Input-Text und dann kommt das Kommando .ts für Table Start. Dann kommt irgendwas, was für den Table-Präprozessor ist und dann kommt .te für Table End. Und das dazwischen ersetzt der Präprozessor mit den Anweisungen, die nachher TROF sind. Also Linienzeichner oder bis an die Stelle rutschen oder sowas. Und da ein Präprozessor nichts macht mit dem Text, der außerhalb ist, der wird einfach kopiert. Bei dem kann man beliebig Präprozessoren voreinander schalten, weil jeder ersetzt ja nur den Text, der für ihn selber da ist und alles andere wird einfach durchgeschoben. Ja, das Schöne daran ist, dass die Präprozessoren gar nicht wissen müssen, wie es in TROF innen drin aussieht. Sie müssen bloß wissen, was sie für TROF-Code schreiben müssen. Ein Präprozessor hat überhaupt gar nichts mit dem anderen zu tun. Und TROF muss überhaupt sowieso gar keine Präprozessoren kennen. TROF erfährt ja gar nichts davon. Sondern es kommt bloß TROF-Input. Und wenn der Punkt TS steht, dann wird es halt ignoriert. Also auf die Art sind quasi alle Präprozessoren komplett voneinander gekapselt. Ich weiß nicht genau, wie das in Tech ist. Ich weiß, dass der mathematische Modus da fest einbaut ist. Aber für Tabelle und so, das wird da vermutlich Makros sein. Glaube ich. Vermutlich. Und jetzt ist die Frage, wie ist es mit PS-Tricks? Also Zeichner in Tech. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich schätze mal.
Das Tech erfährt nur, dass da irgendein Objekt kommt und wie groß es ist.
Okay. Das ist dann direkt PostScript. Stimmt, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber mit Tech.
Aber Tech mit allem so. Also egal, ob du ein Bild nimmst oder ein Buchstabe. Tech weiß ja gar nicht, wie die Buchstabe aussieht. Es weiß nur, wie groß die Buchstaben sind. Und lässt den zweiten Platz für die frei. Und hinterher der Treiber setzt dann die Buchstaben aus dem Vorne ein.
Okay, aber das ist bei TROF auch so. Das macht auch bloß quasi eine Box für den Buchstaben. Das ist auch so. Ja. Was wollte ich sagen? Dass ich es toll finde, wie das da funktioniert mit TROF. Wie die Präprozessoren voreinander geschaltet werden, wie man sich ganz einfach einen eigenen Präprozessor schreiben kann. Weil alles, was er kennen muss, ist, er muss warten, bis sein Startmarker kommt. Dann liest er den Input und ersetzt ihn irgendwie. Und wenn der Endmarker kommt, dann fängt er wieder an, einfach bloß durch zum Kopieren. Und wenn man jetzt irgendwas dazu bauen will, dann schreibt man sich halt in einer beliebigen Programmiersprache ein beliebiges Programm, das genau so funktioniert. Ja, jetzt stelle ich vier Präprozessoren vor. Die bekannteste vier und hier mal einer, den man eigentlich ziemlich oft verwenden will, TBL für Table, von Mike Lesk, also der ist auch von den Bell Labs, ist ziemlich bald entwickelt worden. Das ist der zweite Präprozessor, der entwickelt wurde, ist üblicherweise, oder das, was ich gesehen habe, in C geschrieben oder gar C++, weiß ich gar nicht. Und der kann Tabellen setzen. Ich habe hier mein Table Start. Davor ist halt irgendwer Terraform-Code und dahinter hier auch. Und das Ding ist jetzt aufgebaut in drei Teile. Als erstes mal bis zum Strichpunkt irgendeine Konfiguration für die ganze Tabelle. Hier Center heißt, wir möchten die ganze Tabelle zentriert auf der Seite haben. Da könnt ihr auch Expand standen, dann macht das auf ganzer Breite. Oder wenn gar nichts drin steht, dann macht das halt linksbündig. Und Box heißt, mach um die ganze Tabelle einen Kasten rum. Da gibt es eben hier verschiedene Dinge bis zum Strichpunkt. Bis zum Punkt sind dann Formatierungsanweisungen für die einzelnen Zeile. Und zwar läuft es so, erste Zeile vom Inhalt wird auf die erste Formatzeile gemappt. Also die erste Inputzeile wird mit der ersten Formatzeile formatiert. Zweiter mit der zweiten, dritter mit der dritten. Und wenn es keine Formatzeile mehr gibt, dann werden alle folgende eben mit der letzten formatiert. Und hier in dem Fall heißt es, erstes Feld linksbündig mit der Schrift Bold, also Fett, dann senkrechte Linie, dann zentriert, auch wieder fett geschrieben und zentriert fett geschrieben. Für die erste Zeile, das quasi die Überschrift ist. Und dann die nächste Zeile, linksbündig, zentriert, zentriert, jeweils mit senkrechten Striche. Und nach einem Punkt kommt dann der Input, mit Tabs getrennt, die einzelnen Felder. Das heißt, das Tab wird linksbündig und fett, das Separated wird zentriert und fett, das hier wird auch zentriert und fett. Dann eine doppelte Linie, dann hier wieder Several, linksbündig, nicht mehr fett, Lines zentriert, und auf Data zentriert. Eine normale Linie und so geht es dann halt weiter. Hier wieder linksbündig, zentriert, zentriert. Ist eigentlich recht simpel, wenn man das mal verstanden hat. Und das wird jetzt eben ersetzt von TBL in irgendwelche Terraform-Kommandos, die Tabs entsprechend setzen und die Linien zeichnet und so Zeug. Der erste Präprozessor ist EQN, eben für mathematisches Zeug. Und man sieht, bei Tech ist der einbaut. Das ist auch kein Wunder, dass es hier der erste war, weil das ist halt eigentlich das Interessanteste. Das, was man auf anderen Wege nicht so einfach hinkriegen kann. Deshalb der mathematische Präprozessor. Den wird es kaum geben, wenn JAC nicht zur gleichen Zeit entwickelt worden wäre. JAC ist ein Compiler, ich weiß nicht, wem das was sagt. Mit dem kann man halt komplexe Eingabesprache einfach verarbeiten. Und deshalb ist halt bei EQN auch möglich, quasi ziemlich beliebig zum Schachteln. Also ich wüsste ja jetzt nicht, ob es irgendwelche Begrenzungen gibt. Aber das wäre sicher nicht so, wenn man EQN so in C schreiben hätte müssen. Und wie macht man das Ganze? Man schreibt es einfach hin, wie wenn man es in Englisch aussprechen wird. Also hier unter, mal ein Beispiel. X sub für Subscript 1,2, also tief gesetzt. Die Tilde, das sind gesicherte Leerräume. Normalerweise sind Leerräume nur dazu da, um irgendwelche Dinge zu trennen. Die wird aber in der Ausgabe nicht übernommen, wie man hier bei dem 2a sieht. Okay, dann Leerzeichen. Und mit geschweiften Klammern muss ich gruppieren. Weil runde Klammern wird einfach direkt übernommen, weil das braucht man in mathematischen Formeln so oft. Und dann hier jetzt plus minus wird eben von EQN direkt übersetzt. Das müsste man in sonst in TROF, müsste man slash Klammer auf plus minus schreiben. Für plus minus Zeichen. Aber EQN kann das eben direkt. Und hier Square Root und hier, ja, was da halt drunter sein soll. Und Overm, der Bruchstrich. Griechische Buchstaben sind da natürlich auch möglich, indem man es einfach nachschreibt. Also wenn man Alpha nachschreibt, dann wird es halt Alpha. Und wenn man es groß nachschreibt, dann gibt es ein großes Alpha. Und Inline-Formula geht auch, indem man das hier delim und dann eben zwei Delimiter. Hier heißt es Bei Dollar beginnt er, Inline-Formel, und bei Dollar hört sie auf. Da könnte man aber auch sagen, von spitzer Klammer auf bis spitzer Klammer zu. Ah ja, das ist vielleicht interessant. Entwickelt von Kernighan und Cherry. Cherry ist eine Frau, also so in der ganzen Umfeld irgendwie die einzige Frau, die man da so sieht. Refer, wieder von Mike Lesk. Mike Lesk hört man, liest man ganz arg oft. Also Kernighan natürlich sowieso. Und das ist auch der, der Soterov dann übernommen hat, wo Osanna gestorben ist. Aber auch Mike Lesk hat MS-Makros entwickelt und hier halt auch ganze Menge. Für Verweise im Dokument, nicht für Inline-Verweise, sondern zu externe Dokumente. Das, was BibTeX für LaTeX ist. Der große Unterschied ist, bei BibTeX hast du irgendwie einen festen Identifier für euer Dokument und Refer sucht einfach nach dem Dokument, das alle die Worte enthält, die eben hier Angeber sind. Das Gute daran ist, man muss nicht jedes Mal nachgucken, ach, wie war denn der Identifier jetzt nochmal? Sondern man schreibt halt einfach nach, hier, wenn es um das Buch geht, dann schreibt man Kernighan Pike, 84, und dann hat man es schon fast, und dann schreibt man vielleicht eine Programming Environment hin, und dann hat man sicher den Treffer. Er holt, so viel ich weiß, der Erste. Die Suche, wie die abläuft, das ist ziemlich interessant, weil damals war halt Rechenkapazität noch recht begrenzt. Und es ging darum, man wollte viele hunderte Dokumente verwalten. Und deshalb hat Mike Lesk da eben ja, so ein System entwickelt, um die Datenbank mit den ganzen Dokumenteinträgen zum Indizieren und danach zum Suchen. Und die Folge ist jetzt quasi, wenn man ein Paper sucht oder Anleitung, wie Refer funktioniert, dann findet man eigentlich bloß Beschreibungen und Papers, wie die Suche funktioniert. Also irgendwo wird dann erwähnt, ja, man muss da hier mit Punkt, eckige Klammer auf, kann man dann mal sowas angeben. Aber eigentlich ist 80% von den Papers, die man so findet, da geht es immer bloß darum, wie ist der Suchalgorithmus umgesetzt. Und wer sich für sowas interessiert, da ist das auf jeden Fall interessant. Dann guckt mal nach den Papers und da Mike Lesk und Refer und sowas, dann findet ihr das auf jeden Fall. Ich interessiere mich da jetzt nicht so dafür, weil aber es ist auf jeden Fall interessant, was man da so liest. Ja, und so ein Eintrag in der Datenbank ist halt minimalistisch, wie man es gewöhnt ist, auf ein Prozent und dann ein Großbuchstabe und dahinter dann halt der Eintrag. Und da gibt es dann halt alles möglich für mit Groß C für City, wo es Druckwörter ist und ja, halt maximal 26. Genau, und so wird es einbunden. Eben im Dokument steht dann das mit Punkt, eckige Klammer auf, dann die Worte, Punkt, eckige Klammer zu. Und das steht irgendwo in der Datenbank. Aber man kann auch das direkt da reinschreiben. Das läuft so, er sucht als erstes mal was aus der Datenbank und wenn er nichts findet oder wenn er was findet, alles, was direkt in den Klammern drin steht, das wird dann ersetzt. Also, man hat zum Beispiel einen Datenbankeintrag, der gefunden wird, aber man weiß genau, das Datum ist falsch. Dann kann man hier einfach eine weitere Zeile angeben, die, also hier drin, gibt man Prozent D hier danach an und das richtige Datum. Sowas ist möglich. Er holt es dann aus der Datenbank und alles, was hier aber zusätzlich drin steht, das wird dann das überschreibt dann. PIC als letzter Präprozessor. PIC ist das, über das ich ja eigentlich zu der ganzen Sache gekommen bin. Und zwar das Tolle an PIC ist, man beschreibt einfach, wie sein Diagramm aussehen soll. Und ich zeige euch das jetzt mal hier an der Beschreibung. Ich muss eigentlich nur machen, was da halt steht. Es fängt immer, der Modus von PIC ist, er fängt immer links an und zeichnet mal nach rechts. Und das ED-Doppelpunkt, das ist ein Label, Das merkt er sich einfach und dann macht er Box, in die er Add reinschreibt. Dann macht er hier weiter, also er kommt von links, macht rechts weiter, ein Pfeil nach rechts. Dann macht er Box, da schreibt er X rein. Dann macht er ein Pfeil. Hier muss ich muss da kein Right nachschreiben, weil er arbeitet sowieso nach rechts. Also standardmäßig arbeitet er nach rechts. Wegen dem habe ich es beim zweiten Mal weggelassen, weil ich brauche es nicht. Und dann macht er Box mit VI drin. Ja, und dann kommt jetzt die Zeile, er macht einen Pfeil nach oben und rechts, also diagonal, from add.ne. Hier, das ist add, da haben wir das Label gehabt, northeast. Hier ein Pfeil nach rechts oben. Und da macht er Box hin. Na, schlecht. Ich hätte besser auf meine Dimensionen achten sollen. Ein Pfeil ist nach rechts immer, hat immer gleiche Länge nach rechts und immer gleiche Länge nach oben. Das heißt, der Pfeil geht so. So. Jetzt habe ich natürlich auch hier noch Platzproblem. Und hier steht dann Krepp. So, und dann ein Pfeil nach unter und rechts von Southeast. Und da kommt SED. Genau. Kann man angeben. Ich kann nach der Box nachschreiben. Hier zum Beispiel an der Stelle schreibe ich hin Width für Width. Und dann halt ein Inch oder was auch immer. Oder ich kann es auch global setzen, Boxer sind immer so und so groß. So und so hoch, so und so breit. Genauso für Pfeile. Und was gibt es sonst noch an Formen? Wir haben Kreis, Ellipse gibt es. Es gibt Pfeile. Pfeil ist eigentlich nur eine Spezialform von einer Linie. Das heißt, Line und dann Minus und Spitze, Klammer nach rechts, das ist das gleiche wie Pfeil. Aber ich kann auch schreiben, Line, so, dann macht er Pfeilspitze rückwärts. Oder ich mache eben so, dann macht er auf beide Seiten einen Pfeil nach. Indem ich Arrow abschreibe, also eben nach oben, hier, wie hier. Arrow upright. Wenn ich hier nicht upright, sondern nur abgeschrieben hätte, dann wäre er so gegangen.
Gibt es auch ein Kommando, das sich auf Line bezieht?
Wie auf Line?
Was mit Line? Minus größer als?
Ja, und dann ab.
Okay.
Das hier heißt halt in Richtung, in der man geht und auf der linken Seite in gegengesetzte Richtung. Ich würde sagen, ich zeige euch da einfach mal Beispiele aus meiner Diplomarbeit. Und zwar nehmen wir da mal so. Das ist das, was rauskommt. Also Box, ein Pfeil nach oben, Box, ein Pfeil nach rechts. Was wir hier haben, das hier, ist ein unsichtbarer Box. Da schreibe ich einfach Invis dahinter, für Invisible. Da ist einfach hier, wie wenn eine Box wäre. Oder ihr könnt auch dahinter schreiben Dashed, dann wird sie gestrichelt. Hier haben wir meinen Kreis und Pfeil in beide Richtungen. Und hier unter, das sind auch jeweils, ich glaube, unsichtbare Boxer. Gucken wir uns einfach hier mal den Code an. Mit Hash hier ein Kommentar. Ja, hier sage ich jetzt global, die Höhe von der Linie die Höhe von der Linie heißt, wenn eine Linie nach oben oder nach unten geht, wie weit geht sie? So, das hier sind Inches. Und der Radius von einem Kreis ist eben das. Hier ein Label, ich mache eine Box MTA, mache einen Pfeil mit 1,5 mal Linienbreite. Also das ist ganz toll, man kann da auch richtig drin rechnen. Hier. Ja, hier, das ist die unsichtbare Box. Box Invis mit den drei Punkten als Text und mit der Breite. Die ist nämlich schmäler. Wie hier. Also die ist von hier bis hier, das ist schmäler wie das. Und hier, dann haben wir mal ein Arrow Down from C.S. Von der Box, die C heißt, von Süden aus nach unten. Das heißt hier. Ich habe hier angefangen, indem ich erstmal so rüber gebaut habe. Und dann habe ich angefangen hier zum Bauen und zum Schluss das. Ja, hier der Pfeil in beide Richtungen. Hier mal mit anderer Schrift. Kann man also das Teroff-Zeug direkt da reinschreiben. Und hier, das ist die Linie. Das hier ist die Linie, die hier runter geht. Weil es ist halt einfacher von was Bestehendem aus zum Bauen. Und dann muss halt der Pfeil in die andere Richtung gehen. Genau, und hier. Was bitte nochmal? Wie ich das mache?
Ja.
Ich will ein Element auf der Mitte von der Seite.
Genau, und dort aus von der nördlichen Ecke einen Pfeil ziehen auf Boxnummer A, E, was auch immer.
Ja, dann mache ich als erstes mal die Box A irgendwo hin, wo auch immer die sein soll. Ich kann mich beliebig auf dem Bild bewegen mit einem Move-Befehl. Move-Befehl gibt es auch. Also Move 1 oder so, dann
rutscht halt. Nimmt der zwei Daten an oder nimmt der eine
Zeile
an?
Nein, relativ. Er bewegt sich halt entweder, wenn du up, down oder right oder left schreibst, in die Richtung, um die Einheit, die dahinter schreibst. Also kannst move schreiben, kannst schreiben move up 1, dann rutscht er 1 Inch nach oben. Und was Labels hat, das kann man natürlich immer direkt adressieren. Also wenn ich irgendwie zwei Boxen mit Labels habe, dann kann ich sagen, vom nördlichen Ende von der Box bis zum... ich schreibe das hier mal nach. Wir haben hier Box A. Und Box B. Und wir nehmen mal an, die sind halt irgendwo. Das wäre ganz egal. Und dann kann ich schreiben... Ich hoffe mal, dass das so klappt. Line from A. Northeast to B. South. Ich bin mir nämlich ganz sicher, auf jeden Fall geht's, wenn wir hier davor einen Move-Befehl nach A.NEMA hat und dann eine Linie nach da. Aber ich glaube, das ging so auch. Ja, in letzter Zeit habe ich Pick nicht mehr so oft verwendet. Ja. Und was es dann ergibt als geometrische Form, als Form ist ein Spline. Spline ist eine Linie, die halt, wo man halt sagen kann, wir fangen jetzt so an und fangen jetzt so an und die wird dann hier so durchberechnet. Zeige ich da auch mal ein Beispiel. Hier, das ist ein Spline. Der läuft so, ich sage, machen wir ein Spline von hier nach hier und dann nach hier und dann nach hier. Und hier halt jetzt mal gestrichelt und Text an der Linie. So, jetzt zeige ich das auch mal als Code. Okay. Hier mit Label irgendwie eine Box. Dann Box Invisible mit dem Namen Localhost below with North at L.N. Das L, das erste, Das ist die große Box. Und dann sage ich, ich möchte eine unsichtbare Box, in der Localhost drin steht, das hier, das ist die unsichtbare Box. Und die soll nach unterhalb sein und mit ihrem nördlichen Punkt am nördlichen Punkt von der äußeren Box sein. Also das finde ich ziemlich cool. Ja, und hier kann man irgendwie noch so Offsets ergeben. Und ja, hier das Spline from, und das ist jetzt, ich gehe hier aus, von der Box, die 465 heißt, nach rechts, und zwar so weit, dann dahin, und dann dahin, und dann dahin, und also das ist voll cool irgendwie. Also das hat mir am meisten beeindruckt, was hier halt so möglich ist mit Pick. Also was man gar nicht so denkt, weil so umfangreich ist die Sprache. Da gibt es, glaube ich, sechs geometrische Formen, die man so hat. Und man kann aber das halt so toll kombinieren. Auch wieder, da steckt Jack drin. Und dann kann man auch irgendwie noch so was wie Unterprozeduren machen oder Makros, müsste man eigentlich sagen, wo man sagt, die und die Form, die möchte ich mir jetzt abspeichern und die kann ich später dann auch skaliert wieder ausgeben und sowas. Also das ist hervorragend.
Kannst du Splines beschriften mit Text?
Ja, die sind dann am Mittelpunkt von dem Spline. Wo immer der Mittelpunkt ist.
Die gehen einfach horizontal drüber, oder?
Ich denke, hier...
Deswegen braucht ist der mittlere Punkt praktisch.
Ja, ich habe hier einen mittleren Punkt, aber der ist nicht wegen der Beschriftung. Die Beschriftung wird irgendwie automatisch ausgerechnet. Vielleicht Mitte zwischen Start- und Endpunkt oder keine Ahnung. Aber ich habe hier... Den Punkt habe ich, weil sonst die Kurve irgendwie anders aussehen würde. Und das Ding habe ich, die Beschriftung war eigentlich mal hier und die habe ich dann mit dem Offset halt hier runtergeschoben. Hier, das ist das Offset. Ne, das ist der Punkt, der mittlere. Ah, ich habe das Offset so gemacht, dass ich, wenn man mehrere Strings hintereinander angibt, wie hier unter, hier ein String, der zweite, dann... Wenn nur einer dran ist, dann wird er genau auf den Mittelpunkt gesetzt. Wenn zwei dran sind, dann einer über dem Mittelpunkt, einer unter dem Mittelpunkt. Bei drei, einer drüber, einer drauf, einer drunter. Und bei Linien will man üblicherweise zwei, weil dann ist nämlich einer über der Linie und einer unter der Linie. Und wenn man bloß ein Wort über der Linie haben will, dann gibt man halt das Wort an und dann leerer String. Und so ähnlich habe ich es hier auch gemacht, leerer String und dann das Wort, das ich will. Sieht so aus, wie wenn man hier das abschließende Leerzeichen auch weglassen kann.
Nee, das ist
ja. Ah, okay. Ich hätte auch statt der Beschriftung einen Text, also Text ist quasi auch wieder Objekt machen können, das ich an einer bestimmten Stelle ersetze. Das geht auch. Also ich hätte einfach die Beschriftung nicht an den Spline binden können, sondern ich hätte sagen können, ich will gerne Text an der Stelle. So.
Wenn du die Leerzeichen rausnimmst, dann schreibst du wahrscheinlich eine Linie mit nach, oder wie?
Dann schreibst du es hier irgendwo nach.
Ja.
Deshalb die Leerzeichen. Ja. Ja, mit Pick kann man halt, oder auch mit jedem von den anderen Präprozessoren, ich muss ja einfach nur den nehmen und dann T drauf und dann mache ich mir ein Postscript draus, dass ich dann in eine EPS umwandeln kann und dann kann ich es natürlich überall einbauen. Eben auch in LaTeX. Und ja, wenn es halt eben für TROF einen speziellen Präprozessor gibt, der irgendwie was ganz Besonderes kann, was halt vielleicht LaTeX so nicht kann, oder dann kann man das ja ruhig mal machen. Wenn der Text, also ja, der geht dann drüber raus. Der macht Boxer nach eingestellte Größe, die man definieren kann, aber nicht abhängig vom Text.
Aber du kannst ja einen Präprozessor für Pick schreiben, da hindert dich ja
keiner. Ja, genau.
Ich dachte nur gerade, weil wenn man jetzt anfängt zu kombinieren, was weiß ich, man will eine Wurzel haben und da drin steht eine Box.
Mhm.
Oder eine Box und da drin steht eine Wurzel. Dann muss ja der eine Präprozessor vorher wissen, wie groß das Ergebnis vom anderen ist.
Ja, da wird es dann kompliziert. Ich weiß nicht, ob man eine Box in der Wurzel einpacken kann. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass das Inline-Formler quasi überall gängert. Das kann man also auch in Boxen einmachen und in Tabelle und so. Das funktioniert immer. Aber andere Sachen, also eine Tabelle in der Box, ich glaube, da hört es auf. Weil das ist dann halt auch ein bisschen das Problem an den einzelnen Präprozessoren. Die müssen natürlich auch in einer bestimmten Reihenfolge sein. Und wenn da jetzt eine Tabelle in der Box ist, dann muss ja irgendwie die Box irgendwie umgesetzt werden von PIC. Und was macht die dann mit dem Tabellencode, der da irgendwie drin ist? Also wenn der erst das Innere umwandelt ist und dann das Äußere, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Aber wenn du das mal andersrum verschachtelt hast, also beides so und so, also das wird dann wohl nicht gehen. Genau. Das nur ganz kurz zum Erwähnen. Post-Prozessoren gibt es natürlich auch. Und zwar eigentlich zwei Stück. D-Post ist das, was man für TROF normal verwendet, weil das macht PostScript raus aus dem Device-Independent-Format. Und bei NROF will man oft Call verwenden. Call entfernt nicht druckbare Zeichen. Unter anderem, was Call macht, ist zum Beispiel, wenn ein Backspace, also das, was dargestellt wird als Dächle und W, ne Dächle und H, also ein Zeichen zurück, wenn das im Text selber drin ist. Also man tippt das irgendwie, wenn es der Editor nicht gleich entfernt, man schreibt hier, man will Box schreiben und schreibt aber Bot. Und jetzt stellt man fest, ich will ein Zeichen löschen. Dann drückt man Backspace. Backspace ist Dächle und H. Als ein Zeichen. Und dann macht man XNA. So. Sowas kann in der Datei drin standen. Wenn man das auf der Shell ausgibt, dann wird ein B druckt, ein O druckt, ein T wird druckt, A. Hier ein Rückschritt und dann wird an die Stelle X druckt. So läuft es. Und das will man nicht, sondern Call eliminiert dann genau das hier. Weil das wird ja hier wieder gelöscht.
Ja, wenn man sowas auf dem Drucker macht, dann ist ja T unter X da. Weil das T ja schon ausgegeben war.
Und genau, genau, ja. Und das will man auf dem Drucker nicht. Das ist, bei TROF ist das nicht mehr so relevant, aber man muss ja zurückdenken an früher und so.
Bist du ganz sicher, dass man das nicht will?
Also ja, manchmal will man das.
Genau. Ich kenne das manchmal so aus Manpages, dass man da so, gerade bei der Überschrift, Synopsis oder was, was da immer so kam, Buchstabe, nochmal, Backspace, denselben Buchstaben, Backspace, denselben,
das fetter wird.
Das nächste, der nächste Buchstabe dreimal, der nächste Buchstabe, genau, das fetter wird.
Ja, das fetter wird, das macht NROF automatisch. Es macht fetter Text, indem es mehrfach druckt wird. Oder es macht Unterstriche, indem es zurückfährt und dann Unterstriche druckt. Aber da gibt es spezielle Kommandos mit slash O, zum Beispiel ein großes O und ein Plus, soll eben so ein Zeichen machen und O heißt Overstriking und das druckt dann die beide an gleicher Stelle. Also das gibt es dann speziell. Aber sowas will man nicht haben. Und vor allem, was man noch viel weniger haben will, ist, wenn man ein Zwei-Spalter-Layout hat. Das heißt, hier ist meine Seite. Dann läuft das bei NROF so ab und bei TROF. Ich schreibe hier runter mit einer Zeilenlänge, die so lang ist. Schreibe hier runter und hier unter kommt ein Trap. Das geht jetzt über den Vortrag hinaus. Und sagt, setze mir meine Position hier zurück, mache einen Einzug, der so groß ist. Und dann fängt er hier an zum Schreiben. So, wenn du jetzt ein doofes Terminal hast, so ein Dump Terminal oder das direkt auf den Drucker rausschreibst, dann sieht das Ganze so aus. Er schreibt hier und hier heißt es, geh nach oben zurück, kann ich nicht, dann schreibt er hier weiter. Um das zum Eliminieren braucht man Call. Genau, deshalb für NROF, aber ein modernes Terminal kann das einfach automatisch. Aber es ist... Es lohnt sich dann manchmal Call zum Verwender. Genau. Und Doctype, jetzt hat man da irgendein Dokument und da verwendet man Tabelle und Formula und was weiß ich noch alles und irgendein Makro-Package Und jetzt will man das später nochmal übersetzen und dann fragt man sich, ja, welche Präprozessoren habe ich jetzt verwendet? Was für Makro-Package war das jetzt? War es MS oder MM? Und damit man dann nicht jedes Mal reingucken muss, gibt es Doctype. Das ist hier in dem Buch als Beispielskript für AWK aufgezeigt. Ist normalerweise nicht dabei, aber man kann es sich einfach in ein paar Zeilen selber programmieren, daraus abschreiben. Und das guckt einfach, wie zeige ich das? Hier am Anfang filtert es mal vor und hier fängt es dann eigentlich erst an. Hier, das ist jetzt AWK. Wo ist hier? Da geht es nach AWK. Und zwar guckt es, ob irgendwo drin steht Punkt groß LP oder Punkt groß PP. Und dann sagt es, ach, das sieht ganz nach MS-Makros aus, weil das da drin eben vorkommt und in andere Makros eher nicht. Wenn Punkt EQ drin ist, dann braucht man EQN-Präprozessor. Und so guckt das einfach hier durch und nachher wertet es aus und generiert er dann die Zeile raus, mit der die Datei übersetzt werden kann. Genau, und hier hinter eben, wenn es endorf ist, macht es call-b danach und wenn es TROF ist, macht es DPOST danach. Dass hier HL überall dran steht, das braucht euch nicht interessieren, das liegt an meiner Einstellung, also wie ich das installiert habe. Und hier unten bei den Slides, das ist noch was man wissen muss. Normalerweise, auch wenn meine Seitenlänge nur 6 Inches sind, dann kommt trotzdem die DIN-A4-Seite raus. Und um das zu verhindern, lasse ich hier mit dem Programm, das einfach nach der Zeile 1 den Text einfügt, füge eben den Text ein, der im PostScript die Bounding Box definiert. Das ist, damit meine Seite eben genau das Format hat. Ja, so Doctype muss man sich halt einmal schreiben und dann rufe ich eigentlich bloß noch eval Doctype Dateiname auf. Und dann wird es von der Shell automatisch übersetzt.
PostScript ist im Übrigen auch so eine komische Sprache, die man praktisch wie Programmierer verwenden kann. Und das Lustige ist, so ein Bounding-Box-Dingens, das ist eigentlich nur ein Kommentar fürs PostScript.
Ja.
Also das ist auch eine eigene Wissenschaft.
Ja, das ist eigentlich bloß, wie es dargestellt wird halt. Bei dem habe ich auch noch das Problem, wenn jetzt...
Es gibt schöne Programme, die berücksichtigen auch manchmal was in Kommentaren.
Ich habe jetzt hier so ein Slide, das eigentlich bloß die obere Hälfte von der Datei ist. Also hier schneide ich ab. Wenn ich das jetzt aber in PDF umwandeln will, dann habe ich doch meine ganze Seite wieder. Und ich habe mich nicht so damit beschäftigt. Jetzt müsste man das in PDF auch noch sagen, ja, meine Datei ist ja nur so klein. Und das müsste man beim Umwandeln auch noch irgendwie einbauen. Wenn mir jemand eine Lösung hat, kann er sie mir ja geben. Und sonst findet sie vielleicht auch irgendwann mal noch.
Wie werden Sie schon in PDF um?
In PS to PDF.
Ah. Mit einer 2 oder mit TU?
Mit was?
Geschrieben. 2 PDF.
Achso, ich glaube mit der 2. Ich habe vielleicht auch mal das andere verwendet. Weiß ich nicht. Dann können wir ja nachher mal noch diskutieren. Okay, dann muss ich sagen, ich bin quasi ziemlich fertig. Und ja, zeitlich. Also ich habe mir ja gesagt, ich mache auf jeden Fall noch Vorträge, solange bis ich es mal pünktlich schaffe, auf zum Hörer. Nachdem ich das noch nie geschafft habe. Also auch bei anderen Vorträgen werde ich wohl noch ein paar mehr machen müssen. Bevor wir ganz zum Schluss kommen, vielleicht doch die Folie mal noch. Als Literatur, ich habe das nette Programm hier aus der Uni-Bibliothek, das einzige Buch, das in der Uni-Bibliothek über TROF ist. ich muss mir das unbedingt nochmal kaufen. Gibt es bei Amazon, glaube ich, für 10 Euro oder so gebraucht, von 1985. Das ist wirklich gut gewesen. Das erklärt alles. Also wenn sich jemand einarbeiten will, dann lese das Buch, weil das erklärt... Quasi macht einen Rundumschlag über alles und erklärt es einfach. Es gibt da auch das TROF Users Manual, im zweiten Punkt, in Originalschriebe von Osanna und Kernighan, also eigentlich von Osanna und Kernighan hat es dann erweitert, wie er das Programm weiter ausgebaut hat. Und Gunnar Ritter, der die Hireloom DocTools verwaltet, der hat das dann wieder ausgebaut für Hireloom. Und das ist schon eine ziemliche Referenz. Also, wo ich das so gelesen habe, ich habe es auch gelesen, 100 Seiten. Das ist schon ein bisschen herb irgendwie. Und das ist halt wie ein Roman zum Lesen. Ja, da ist auch der Ansatz raus, erstmal mit Nrof zum Beginnen. Also eigentlich habe ich gedacht, mach mal Trof. Aber hier, da beginnen sie wirklich ganz schön mit Nrof und bauen dann auf, weil dem ist das empfehlenswert. Ja, und sonst halt das an zweiter Stelle. Und trof.org, das ist eine Seite, da findet man alles Mögliche zum Thema Trof und Co. Da gibt es eine Unterseite, wo eben die ganzen Papers gesammelt sind, die über die Präprozessoren sind. Also da ist eben auch das Paper über Refer verlinkt, wo es zu 80% um den Suchalgorithmus geht, zu 20% über Refer, aber auch zu PIC und alles Mögliche. Hat lauter so technische Paper, die 10 Seiten sind oder so, immer für einen Präprozessor. Und auch sonst findet man da alles Mögliche, wenn man sich da informieren will, die Seite. Das ist eigentlich ganz klar. Ja, bevor meine letzte Folie kommt, die ist gestiftet worden vom Jürgen. Und da ich Coca-Cola trinke, habe mir gedacht, ich mache einen kleinen Wettbewerb, ihr könnt die gewinnen, und zwar mit der Schätzfrage. zum Schätzer gibt's: Wie viele Codezeilen hat Trof und Nrof zusammen? Also ich verwende die Hireloom Tools. Die sind sowieso genial, also installiere die euch, das ist das Beste. Viel besser als das, was von GNU kommt. Übrigens auch alles für UTF-8, also das ist topmodern. Da habe ich Trof und Nrof, ist da der gleiche Quellcode. Und ich habe mit Slogcount zählen lassen, wie viele Codezeilen es hat. Also gerade vorher noch, weil das ganz kurzfristig alles war. Jetzt darf ich raten, wie viel Code ist da drin? Ich würde sagen, wir machen halt einfach so die Reihe nach durch, von hinten nach vorne. So, Schätzer, kannst bloß falsch liegen. Ist natürlich schwierig, als Erster dran zu kommen, aber ich habe gedacht, wenn du dich da ganz hinter versteckst, dann musst du halt als Erster. Ihr müsst ja echt morgen, was ich sage. Okay. 2000 Zeiler. 2,5. Ja, wir können jetzt das. 3100. 1600.
Das wollte ich sagen.
Wie viel? 500. 500, ihr beide? Es ist ein C geschrieben. Also ihr müsstet echt natürlich, ich sag mal so, ihr seid alle schon ein bisschen weiter entfernt. Ihr müsstet euch natürlich vorstellen, was muss so ein Programm kennen, können. Ich weiß nicht genau, wie es locker und macht. Leerzeile und Kommentare werden entfernt. Eine schließende Klammer ist wohl schon enthalten, aber das kommt auch auf den Programmierstil an, also das weiß ich nicht. Soll ich euch ein bisschen Code zeigen? Nee, also es sind, glaube ich, 15 Quelldateien oder so in der Größenordnung ist das. Schätze ich mal. Ja. Weitere Tipps? Also mit weiteren Tipps hat man eine gute Chance zum Gewinner. 15.000. Also ich sag mal, wir kommen eher so in die Größenordnung. Ich habe da mal, glaube im letzten Vortrag auch erwähnt, dass 10.000 Codezeilen, das ist das, was Zaglers Projekt so vorgibt, vielleicht haben Sie schon mal gehört, 10.000 Codezeilen mehr sollte eine Software nicht haben, außer es hat gute Gründe dafür. Trof hat gute Gründe dafür, weil eben da die Komplexität da ist. Aber es hätte natürlich noch viel mehr, wenn die ganze Präprozessoren auch drin wären. Weitere Tipps? 20.000. Sonst noch, will jemand korrigieren?
22.
Also ich sage mal, unter 10.000 sind da falsch. 22.
17.000.
17.000. Sonst jemand?
18.650.
18.650. Weißt du, wer im Moment
Du machst mich schon alle Rechner, ka. Ich kann gut Kopfrechner. Ja, ich weiß, was er hat. Nochmal Tipp?
Jürgen, willst du deine Cola zurückersteigern?
23.000. Nochmal? Will noch jemand? Noch drei haben Chance. Die drei nächste?
15.000.
Noch zwei?
19.500.
Wer will sie? Neue Chance?
13.000.
Leider nicht 13.000. Ich kann euch sagen, ihr habt alle drunter geschätzt. 33.000 und nochmal was. Also, Cola gerade nach da oben, glaube ich. Du hast 25.000 gesagt. 22. Hatte jemand mehr? 22, du hast 23. Was hast du gehabt?
18.000. Achso,
23. Ja, dann geht's ja hier noch. Gratulation. Das Lockout hat Ausgabe 33.756. Deshalb, ich habe ja auch gesagt, das ist quasi das größtmögliche Programm, das da noch, das damals gelaufen ist auf der PDP. Das waren eigentlich nicht genau das Gleiche. Also ich meine, das ist halt reimplementiert, wobei die Heirloom-Tools schon auf Originalquellcode von Unix basiert. Ja, alles andere, was es so gerade in den Heirloom-Tools gibt, ist deutlich kleiner. Und Enrof hat, wenn ich jetzt mal schätze, vielleicht 15.000 Zeilen, hat Hälfte davon oder auch bloß 10.000. Also das ist doch weniger, der Terof-Teil ist doch viel größer. Ja, damit endlich am Ende, nach 2 Stunden, ich glaube, ich habe 5 nach angefangen. Heirloom Tools, installiert sie euch, guckt nein, guckt der Quellcode an, mache das. Jetzt vielleicht nicht gerade den von Terof, aber guckt den von ETA oder guckt den von TBLA oder was auch immer, mache das. Die Slides hier auf der URL, da sind die Originalmakros, könnt ihr euch da runterholen. Und ein Beispiel, wie Slides aussehen können. Aber natürlich gibt es auch meine Slides und der Quellcode dazu als Download dann auf der Seite vom CCC Chaos Seminar. Dann, ich habe natürlich wieder mit Ed geschafft. Ist ja jetzt nichts Neues mehr. Und Folien und alles, Beispiele und so gibt es noch auf der Seite. Zudem jetzt für euch, ich habe es endlich geschafft, ein Handout zum Erstellen. Ich wollte es ja schon für den letzten Vortrag, weil dem ist das jetzt letzte und dieser Vortrag in einem formatiert wie so ein übliches wissenschaftliches Paper, natürlich mit Terof gemacht. Table habe ich nicht drin und so. Ich glaube, ich habe keine Präprozessoren verwendet. Nochmal add SED, AWK, Terof, Enrof zu Makro-Packages, zu Präprozessoren, alles kompakt. Und hier der Quellcode dazu. Terof-Quellcode zu der Ausgabe. Also hört ihr quasi beides. Darf ich euch hier mitnehmen? Ihr legt es vielleicht hinterher. Gut, dann danke euch und dann sehen wir uns nachher in Parasco oder kleiner, wer Frage hat.